Der Umgang mit Musik am ALR ist katastrophal. Das ist eine der pointierten Aussagen, die der Musikwissenschaftler und Filmemacher Matthias Knauer in seinem Artikel «Das sabotierte Hören» im Nummer 10 der Zeitschrift «Widerspruch» gemacht hat. Es handelt sich bei diesem Artikel um eine Kritik am LoRa, eine fundierte Kritik, muss man sagen, die sich vor allem mit dem Umgang mit Musik in den LoRa-Sendungen beschäftigt. Der Matthias Knauer kommt dabei zu einer eher vernichtenden Einschätzung, was den Anspruch des LoRa betrifft, den Hörerinnen und Hörern nicht einfach nur Konsummusik und Wortsendungen zu liefern, sondern ein anderes Hörverhalten zu fördern, das ein Bewusstsein gegenüber Formen und Inhalt herbringt, das eventuell Kritikfähigkeit fördert, das Aufmerksamkeit weckt und nicht einschläfert. Zitat: Eine im revolutionären Sinne politische Musik schafft den aktiven Hörer und arbeitet mit ihm. Doppelpunkt. Ein Hörer, der wählt und urteilt, also auch wenn er sich der Musik zuwendet, die Hauptaktivitäten des politischen Lebens in Gang setzt. Das, so der Matthias Knauer, sei beim LoRa gerade nicht der Fall. Vielleicht mit einigen Ausnahmen abgesehen. Eine ganze Reihe von Praktiken zeige, dass Alternativen an der LoRa Musikmacherinnen und Musikmacher höchstens in einer etwas ausgefallenen Musikrichtung liegen, der Umgang mit der Musik aber ebenso unsorgfältig bzw. ideologisch fahrlässig sei wie bei irgendeinem Kommerzsender. Der Matthias beleidigt seine Kritik dann mit einem Haufen konkreten Beispielen. Wir werden vielleicht noch darauf zurückkommen in dieser Sendung. Und vor dem Hintergrund von einer materialistischen Medientheorie, die sich eng, in meinen Augen zu eng, an klassischen linken Kulturtheorien orientiert, um ein paar Namen zu nennen, Brecht, Eisler, Adorno oder Benjamin. Das Resultat von all dem, das LoRa erfüllt seine eigenen Ansprüche in Bezug auf Musiksendungen nicht. Und Matthias zitiert dann auch aus dem eigenen Konzessionsgesuch, aus dem 82, wo es beispielsweise heisst, das ALR betrachtet Musik nicht als Konsum, sondern als Kulturgut. Musik soll als eigenständiger und aussagekräftiger Programmteil eine kritische Auseinandersetzung mit der Musikkultur ermöglichen. Oder weiter unten. Besonderen Wert legt das ALR auf die Darstellung des Lebenszusammenhanges, dem ein bestimmter Musikstil entsprungen ist, und auch auf das Beleuchten des heutigen Musikbusiness. Oder dann noch in Bezug auf Musik in Wortsendungen. Ziel ist, dass Musik in gesprochenen Sendungen ein integraler Bestandteil ist, dass ein bewusstes Verhältnis zwischen Wort und Musik angestrebt wird, dass gängige Rezepte wie schwierige Diskussionen mit leichter Musik auflockern durchbrochen werden. Soweit mein Versuch von einer Zusammenfassung von dieser Kritik von Matthias Knauer hat LoRa Musikvermittlung. Wir werden in der folgenden Sendung im Gespräch mit Matthias und mit Beispiel versuchen, einiges an dieser Kritik zu konkretisieren. Wir, das sind neben dem Matthias, Todi, Marco und Markus. Wir machen alle Sendungen am LoRa, Musik- und Wortsendungen und den Viktor an der Technik. Wir wollen und müssen uns nun allerdings ein bisschen einschränken. Und zwar wollen wir primär auf den Einsatz oder die Verwendung von Musik in Wortsendungen eingehen und dann auch noch ein bisschen auf das Thema Musik als Unterhaltung mit oder ohne Fragezeichen. Matthias, zuerst in dem Fall mal die Frage an dich, kann ich das einigermaßen richtig wiedergeben oder völlig verkürzt, was deine Intentionen von deiner Kritik anbelangt?
Ja, ich glaube, es ist im Wesentlichen richtig. Also, natürlich ist das ein Aufsatz, der 10 Seiten hat und der für eine linke Theoriezeitschrift geschrieben ist. Mit vielen Anmerkungen, wo zum Teil Literatur zitiert wird, wo ich natürlich eigentlich davon ausgegangen, dass dann ein Leser von dieser Zeitschrift vielleicht die Texte nachliest und sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt. Das kann man in so einer Stunde nicht alles zusammenfassen. Und wir können uns sicher nur auf einzelne Aspekte beschränken. Wichtig scheint mir hingegen schon vielleicht noch, dass man sagt, dass ich ja nicht LoRa als Objekt von der Kritik genommen habe, weil ich finde, dass es dort am schlimmsten wäre, sondern ich sage das auch am Anfang von dem Aufsatz im Widerspruch. Ich kritisiere im Grunde Sachen, die man an anderen Sender, also anderen Programmen genauso gut und noch viel schärfer müsste kritisieren. Es geht um eine allgemeine Entwicklung auch. Ich kritisiere es aber in dieser linken Zeitschrift am alternativen Lokalradio, weil ich eben von einem alternativen Lokalradio erwarte, dass es alternativ ist und eben auch alternative Konzepte in dieser Problematik würde ausarbeiten, entwickeln würde, also kritischer wäre und nicht einfach sich an Traditionen anlehnen würde, wo eben eigentlich von einem linken Standpunkt her gar nicht könnte übernommen werden. Das müssen wir jetzt eben ein bisschen konkretisieren an Beispiel. Und für mich ist, ich müsste vielleicht sagen, ja, zu dem Mann, was du jetzt vorhin zusammengefasst hast, ist eine politische Haltung eine, die in einem linken Sinn politisch ist. Eine kritische Haltung, eine, die sich nicht alles auftischen und immer fragt, ja, ist das wirklich so? Ist das etwas, das mein Interesse befördert? Oder ist das etwas, das ich zwar schön und gut finde, aber eigentlich meiner Entwicklung nicht nützt, meiner sinnlichen Entwicklung, meiner intellektuellen Entwicklung nicht nützt und vor allem auch nicht der gesellschaftlichen Entwicklung nützt. Das wäre eigentlich eine politische Haltung, die sich natürlich im musikalischen Bereich nicht immer, zum Beispiel in der Instrumentalmusik, nicht immer wörtlich finden. Und dort geht es eben dann, wenn es um Musik geht, nach meiner Meinung darum, dass eine bestimmte Haltung, die man im Alltag, wie du schon gesagt hast, also wie man im Alltag sie möchte fordern für einen kritischen Zeitgenoss, dass sich die eben auch im musikalischen lehrt bewähren, entwickelt. Und dazu braucht es Voraussetzungen. Und meine Kritik geht nun eigentlich, soweit es also das LoRa betrifft, geht nun darauf, dass bestimmte Formen, bestimmte Haltung im Umgang mit der Musik an diesem Programm eigentlich ein Durchhören, ein kritisches Hören, ein intensives Hören nicht fördert, sondern eher behindert, wenn nicht sogar in gewissen Fällen ausschließt. Und das halte ich allerdings für etwas Problematisches. Also vielleicht ist das noch eine Ergänzung zu dem Bild, das man doch auch ein bisschen vermitteln von dem Ausgangstext. Wir machen jetzt hier natürlich ein relativ lockeres Gespräch und versuchen einfach ein paar Aspekte herauszugreifen. Und ein ganzer Teil von dieser Argumentation, vielleicht auch die grundsätzlicheren Sachen, werden wir vielleicht hier nicht so ausführlich können darstellen können. Und die muss man halt vielleicht dann doch in diesem Text nachlesen.
Stichwort Wortsendungen. Eine Kritik dort, wo es konkret wird, wo jeder und jede, der so eine Wortsendung produziert, damit konfrontiert wird, wie setzt sich Musik ein. Meistens kommt einem der gerade sofort in den Sinn. Also man kann nicht nur eine Stunde oder zwei oder was weiß ich, wie viel durchschnurren, auch wenn es interessant wäre. Man macht eine Pause, eine Musikpause, wo dann eben Musik gespielt wird. Und wie setzt man jetzt das ein? Und da kommt dann einfach Kritik von dir. Einerseits mal, man muss aufpassen, was überhaupt heisst, können verschnaufen, falls man beansprucht wird von der Wortlastigkeit, was in dem Sinn Pause bedeutet und welche Musik das man wie nimmt. Könnte man da konkreter werden? Was ist schlecht, was ist gut in dem Sinn?
Ich frage mich überhaupt, ob es in einer Wortsendung Musik braucht, wenn die Wortsendung nicht auf Musik Bezug nimmt oder wenn nicht die Verbindung zwischen dem, was musikalisch ausgesagt wird in diesen Stück und dem, was argumentativ vorgetragen wird von den Sprechenden, von den Diskutierenden, so eng und so zwingend ist, dass man sagt, da muss man jetzt einfach ein Beispiel bringen oder muss man irgendetwas zitieren. Das ist ganz klar, dass man, wenn man in einer Sendung, wo man vielleicht über Südafrika redet, dass es dort sehr sinnvoll ist, wenn man ein Stück bringt von der revolutionären Musik oder ein Stück, das in der Solidaritätsbewegung mit südafrikanischen Schwarzen eine wichtige Rolle spielt und damit auch ein kulturelles Komplement einbaut, das ist sicher sehr sinnvoll. Dann kann man aber auch auf die Musik eingehen und kann sagen, es handelt sich da um die und die Gruppen und die hat die und die das Programm und macht das und das und der Text von diesem Stück erzählt das und das. Und dann ist es ja nicht mehr in dem Sinn eigentlich eine Musikpause, oder? Wie du jetzt gesagt hast. Also die Frage ist eigentlich, ist denn das wirklich eine Pause? Oder ist es ein Abwechseln von Wort- und Tonbeiträgen, könnte man sagen? Also ich habe mich jetzt da nicht auf die Terminologie vorbereitet. Ich versuche das jetzt einfach so aus dem Stegreif zu formulieren. Ist es ein Abwechseln, wo eben beide Schichten, da, also Musik und Text, irgendwie auf der gleichen Ebene stehen, also gleichwertig sind und da damit natürlich auch eine gleichwertige Aufmerksamkeit verlangen, weil man sonst einfach nicht mehr weiss, was passiert ist. Man kann sich ja auch mal das Umgekehrte vorstellen und kann sagen, also ich höre jetzt Musik, nicht? Zum Beispiel bei Radio 24 oder bei so einem Sender, und dann gibt es halt ab und zu Textpause, oder? Wo dann einer schnurrt. Oder? Mhm. Man kann ja auch so hören.
Das wird also auch gemacht.
Ja, ja, natürlich, ist klar. Ja. Ja, ja, aber genau um die Unterschiede.
Nichts
genau.
Sagen, ja. Wo sich irgendwie dann von Plattentitel zu Plattentitel hangert, ja. Um den nächsten zu bringen und damit etwas gesagt worden ist. Das wird praktiziert. Das ist
ja, Also wo dann kann man sagen, die Funktion von so einer Moderation, wenn man jetzt das Wort mal nicht hinterfragt, was das eigentlich heisst, Moderation, ist dann eigentlich der Schein zu erwecken, dass da irgendwie noch lebende Leute im Sender sitzen, oder? Dass das nicht einfach nur so ein automatisches Band ist, oder wo da irgendwelche Konserven im Musak sind, also im Sinne von diesen industriellen Berieselungstechnologien nicht vermittelt, sondern wo der Schein erweckt, dass da lebende Leute sind, deshalb tut man dann auch Telefon und Quiz und so weiter, nicht? Also das ist dann, gehört dann alles sehr zusammen. Und das kann man in Zusammenhang bringen mit einem bestimmten Hörmodus, der natürlich dann die Musik befriedigt. Nicht? Also so ein leicht oberflächliches Hören, wo man, wenn das Telefon kommt, nur ein bisschen leiser schaltet, wenn überhaupt. Und so. Also eigentlich nicht irgendwie ein ich würde nicht einmal das Wort bewusst jetzt hier bringen. Nicht einmal, ich würde nicht einmal sagen, man lost wirklich Musik in so einem Zusammenhang.
Jetzt aber kommen wir nochmal darauf, auf die Musik als Pausezeichen. Jetzt bei uns, wo wir das ja brauchen, weil wir uns jetzt ergänzt, der hört gewonnen, dass man sagt, man kann nicht 2 Stunden einem Gespräch folgen, ohne dass es mal eine Pause gibt. Und mit allen Problemen, die man gar nicht mehr diskutiert, sondern die man jetzt einfach mal übernimmt, wie man gezwungen ist, weil sonst ist das Lora ist das sowieso ein Kälbchen-Geschnurr. Wir haben ausgerechnet, wir haben 45% Wortanteil. Mhm. Und das ist für einen Sender ja schon eine astronomische Höhe. Und bei den anderen Sendern wird das viel rigider gehandhabt. Jetzt sind die Beiträge über 3 Minuten praktisch nicht mehr möglich, Wortbeiträge. Dann spätestens muss Musik kommen. Wir sind ja das nicht gebunden, wir halten uns Gott sei Dank nicht daran. Es ist auch nicht unsere Maxime. Jetzt die Frage aber, wie kann man sich darin verhalten, Musik als Pausezeichen, wo man eben nicht so einsetzen kann, wie du das vorne geschildert hast, als gestalterisches Element, indem man nämlich sagt, jetzt, zu dem Zeitpunkt, in dem Punkt von der Argumentation, können wir eben eine sehr passende Musik auch entsprechend behandeln, dass sie zur Geltung kommt, sondern das Faktum, beispielsweise im Info ist ein Beitrag zu Ende und der Neue fängt an, man sagt, dazwischen soll es loslassen vom einen Thema und es übergeht zum anderen kommen. Und du sagst dann, es gibt ein Wechselbad. Einfach, man wird hin und her gerührt, in Themen hineingerührt, wo man gar nicht mehr kann, einfach mithalten kann.
Wenn man lost, gar nicht, ja.
Genau, man kann gar nicht mehr folgen. Jetzt gibt es eine Möglichkeit von einem Zwischendurch, oder bist du der strikten Meinung, dass man sagen muss, es hat keinen Sinn, es ist kontraproduktiv, so etwas zu machen?
Ja, ich habe da etwas mitgebracht, aber wir könnten das vielleicht mal kurz exemplifizieren. Also was ich da damit zeigen oder erfahrbar machen in so einer Sendung ist, es muss ja nicht immer Musik sein, nicht? Wenn es effektiv um eine Pause geht. Also man kann ja auch etwas nicht-Semantisches bringen, etwas, was nicht eine Semantik irgendwie den Anspruch hat, dass man einem Text folgt. So, wie zum Beispiel die Geräusche, die ich jetzt hier mitgebracht habe aus Nicaragua, die ich am Rand von einer Filmarbeit dort gemacht habe. Und wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass in einer Lateinamerika-Sendung zum Beispiel die Pause ausschließlich aus so einem Band genommen würde. Nicht? Dass man auch ein Endlosband so könnte machen und dass es ein alternativer Sender könnte die ganze Nacht Endlos-Ambiance von fernen Ländern und so bringen. Nicht? Das, ich meine, ich wollte damit nur sagen, wenn man die Frage stellt, also wenn man die Frage so stellt, wie man sie gestellt hat, wenn man sieht, also irgendwie haben wir ein Unbehagen, es gibt da ein gewisses Problem, dann die Musiker, die Stücke geschrieben haben oder gespielt haben, die haben sie ja nicht geschrieben, um im LoRa-Info dann aufzutreten, sondern die sind in einem anderen Zusammenhang entstanden und so weiter. Es gibt auf jeden Fall immer ein Problem. Dann könnte man mal so radikal sein und ganz andere Lösungen suchen. Und vielleicht könnte die Lösung in diese Richtung gehen oder sie könnte in eine andere Richtung gehen, wie ich sie auch im Text auch vorgeschlagen habe. Dass man zum Beispiel sagt, ja, das ist genau ein Thema oder es ist eine Aufgabenstellung, wo heute gegenwärtige Komponisten, Musiker gefordert wären, nicht? Lösungen zu finden. Also eine Art, das zu machen, musikalische Vignetten nennen, ne? Wo eine ganz bestimmte Funktion haben, so wie in einem Buch, wo man also zwischen Abschnitten Vignetten bringt oder auch Illustrationen. Man würde ja auch nicht zum Beispiel einen Roman illustrieren, indem man irgendwelche Agenturfotos dazwischen streut, sondern man tut ja dann einen Künstler beauftragen, der Zeichnungen macht oder ja, wenn man überhaupt das macht, nicht? Aber wenn man es macht, dann wird man eben so etwas in dieser Richtung versuchen. Und das wäre nun eigentlich ein Aufgabenfeld für Musiker. Nicht? Also nicht gerade in dem schulmeisterlichen Sinn, jetzt zum Beispiel für eine Todesmeldung oder eine Katastrophenmeldung, eine traurige oder eine stimmungsvolle Vignette zu machen. Und wenn es um einen revolutionären Zusammenhang geht, dann irgendwie einen aufwühlenden Gestus zu produzieren. Ich meine es nicht in diesem Sinn, aber in einer Art, wo man sagen kann, es ist eine Musik, die für diesen Zweck komponiert ist, die nicht mehr Anspruch hat, wo also von dort her auch nicht das Problem kommt, dass im Grunde ja der Autor oder die Autorin gefragt worden sind, ob sie so mit ihrer Musik dann fungieren in diesem Programm. Das Problem können wir vielleicht mal noch dann darauf zurückkommen. Also das scheint mir etwas, das nun eben in ein Arbeitsfeld von einer alternativen Medienpraxis gehören würde.
Ja, das würde mich jetzt noch interessieren. Also das, was du da angesprochen hast, eben, wo ich immer so merke, die Betroffenheit, dass da Musik entweiht wird, wenn sie in einem Zusammenhang kommt, den sie nicht selber gewählt hat. Da frage ich mich jetzt, inwieweit das nicht ein bisschen zu überrissen ist als Anspruch, weil es gibt ja schon gewisse Grenzen und das ergibt sich von selber, dass Musik, die allzu stark auf eine Eigenständigkeit besteht, niemals verwendet wird. Also moderne E-Musik wird kaum Eingang finden ins Info. Weil das einfach nicht zu brauchen ist, oder? Das merkt man sofort, ob man jetzt da mit dem Anspruch angeht, dass man die Musik also da im falschen Zusammenhang hineinsetzt, sie lässt es gar nicht zu. Andere Musik lässt das jetzt wieder zu. Gibt es da nicht eine Wertigkeit, dass man kann sagen, es gibt wertvollere Musik und es gibt in Gottes Namen Musik, die nicht so wahnsinnig wertvoll ist, die nicht so verletzt wird, dass sie aus ihrem Zusammenhang rausgerissen wird?
Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Also mir stört schon der Begriff entweiht, oder?
Das glaube ich nicht. Glaube ich dir sofort.
Es gibt sehr gute Musik, wo überhaupt nicht entweiht wird, wenn man ein Stück aus der, sagen wir, aus der Barockzeit nimmt, wo eindeutig als Tafelmusik komponiert ist. Oder ein Stück, das also eine Qualität, von der, also einen Rang hat, vergleichbar mit einer Tafelmusik, dann ist das sicher, da wird sich der Komponist nicht im Grab umdrehen, wenn er jetzt plötzlich in dieser Funktion sich würde da wiederfinden. Das glaube ich nicht. Und es gibt ja auch in der neuen Musik, in der sogar Avantgarde-Musik, gibt es Musik, die als Begleitmusik denkbar ist. Also zum Beispiel, denken wir an Cage zum Beispiel, nicht? Zahllose Werke, die von ihrer inneren Struktur, von ihrer Haltung her so sind, dass man sie zu jeder beliebigen anderen Sache hat. Sie sind so komponiert, denkt, nicht? Sogar gleichzeitig mit anderen Stücken aufführbar und so weiter. Also ich würde, also ich habe ein bisschen Bedenken bei diesem Begriff entweiht. Warum ich mich stark wehre gegen so eine Funktion, so eine Verschiebung, Funktionsverschiebung, das hängt eigentlich damit zusammen, dass ich mehr vom, also jetzt nicht so sehr vom Komponist her denke oder vom Stück, wo entweiht würde, nicht, sondern von der Haltung, die dahinter steht, dass man das überhaupt machen kann. Nicht? Ich sage ja an einer Stelle, ich vermute, dass eben das nur möglich ist, wenn die Leute im Studio gar nicht zulassen. Weil wenn sie nämlich zulassen würden, dann würden sie sofort ganz andere Fragen stellen und es wäre für sie selber unerträglich und ein Stress, also die Musik in einer Infosendung zum Beispiel so einzubauen. Es ist nur möglich, wenn sie nicht zuhören. Und damit stellt sich dann die Frage, ja, was ist das für eine Haltung und überträgt sich die nicht auch auf den Zuhörer. Wenn ich fange an, ein Stück zu bringen, und vielleicht hast du gerade vorhin eigentlich das gemeint, ein Stück, das mir lieb ist, nicht? Wo ich also, sobald ich es vorab höre, die Neigung habe, zuzuhören, es nochmal zu hören und gewisse Sachen vielleicht noch ein bisschen besser zu hören, das mal, wo ich vielleicht das Zweile nicht mehr gehört habe. Also irgend zum Beispiel ein Stück von einem Jazzstück von mich, zum Beispiel, wo ich seit Jahren nicht mehr gehört habe. Dann hätte ich sofort das Bedürfnis, zu sagen, das ist vom, ich weiß nicht, Paul Desmond. Oder? Gespielt worden. Ich hätte also, möchte gerne, dass eine Beziehung entsteht zwischen dem Hörer, zwischen mir und natürlich auch als erster Hörer, der sich ausgewählt hat, und den Musikern, die das gemacht haben und die das im Hinblick auf Hörer gemacht haben. Also, dass da etwas Konkretes von der Arbeit, das ist für mich eine sehr wichtige Kategorie, die Arbeit, nicht? Führen kommt und nicht, weil ich jetzt den sozusagen auf einer urheberrechtlichen Ebene verletzt würde, sondern weil ich das eigentlich unerträglich finde, dass man sozusagen eine Musik wie einen Hampel mal abspielen lässt, in einer Situation, wo sie gar nicht geht.
Das ist natürlich schon ein moralisches Ebene. Ich habe das bewusst natürlich entweiht genannt, weil urheberrechtlich ist das alles abdeckt. Der Komponist ist ja dankbar, wenn man seine Sachen spielt. Da verdient nämlich etwas daran. Das ist ja der Teufelskreis, der sich dann wieder beißt. Aber du, die moralische Missachtung, sagst du, von einer Musik?
Das ist nicht eine moralische Missachtung. Es ist nicht ein moralisches Problem. Also, wenn man zum Beispiel heute sieht, wie mit welcher bis zu Sprachperversitäten reichenden Kapriolen man versucht, immer beide Geschlechter zu berücksichtigen. Also, dass man dann nicht mehr sagt Hörerinnen und Hörer, sondern das noch irgendwie in einen Sprachrüppel versucht, zusammenzuzwingen. Also, dort geht es ja auch nicht um eine moralische Sache. Dass man sagt, man darf nicht immer nur von den Hörern als Kategorie reden, sondern man muss von den Hörerinnen auch reden. Sondern es geht darum, dass mit einer bestimmten Sprachgebrauch bestimmte Denkformen verbunden sind. Und das ist nicht eine Frage von Moral, sondern es ist eine Frage von Haltung. Also von was will man, was schaut man an und kann man überhaupt ein Stück hören, wenn man sich nicht konkrete Musiker vorstellt. Also ist das überhaupt... Was ist das für ein Verhältnis zwischen einem Hörer und einem Stück?
Zwischen wem?
Zwischen einem Hörer und? Ich, mir als Hörer und einem Stück. Oder? Was ist das für ein Verhältnis? Das kommt natürlich, und da kommen wir vielleicht ein bisschen an ein Problem, also in unserer Diskussion, das kommt natürlich von der ganzen Entwicklung von der Reproduktionstechnik. Das hat man ja vorher nicht in dem Sinn gekannt. Also Tafelmusik hat man nicht gekannt. Wenn nicht wirklich Musiker da sind und die wirklichen Musiker, die sind angesteckt zu dem Zweck und haben gewusst, worum es geht, so wie ein Jazzmusiker wie ein Charlie Parker oder so, natürlich in diesen Unterhaltungs-, also in diesen zum Teil auch Tanzlokal gespielt hat, nicht? Also den Nachtlokal gespielt hat und gewusst hat, für was, für Geld gegen Geld, nicht um die Leute zu unterhalten. Das ist klar, das ist eine klare Situation. Und da kann man sich höchstens fragen, ja, warum gibt es für einen Musiker nicht die Möglichkeit, ein bisschen in einem besseren Zusammenhang können aufzutreten. Aber das ist jetzt nicht das Thema, das uns hier interessieren kann. Aber im Moment, wo man also Schallplatten zur Verfügung hat, da hinten steht das ganze Gestell, nicht? Und einfach kann schnell etwas rausholen, da verschiebt sich ja etwas im Verhältnis zwischen dem Hörer und dem Spieler. Nicht?
Ja gut, jetzt gibt es natürlich einen Haufen Musik, wo, um deine Ausdrücke zu brauchen, gar nicht den hohen Anspruch, die Intention bei der Herstellung haben, dass man z.B. bewusst einhören muss etc. Und zu dieser Art Musik sagst du, die ist eben gar nicht wert, gespielt zu werden. Jetzt, was mir aber einfach immer wieder auffällt, ist in dem Sinn schon, ob dann nicht, gerade weil heute mehr Business herrscht als irgendwie bewusst die Herstellung von qualitativ ansprechender Musik, ob man dann da nicht einfach irgendein Spektrum so verkleinert von Musik, die noch an einem linker Radio kann gespielt werden. Und mir fällt auch immer wieder auf, dass die Beispiele, die du bringst, also die entstammen in einem Bereich, der für mich recht eng ist. Man soll vielleicht jetzt versuchen, nicht allzu fest auf inhaltlich Musik, also von dem Musikstück einzugehen, das mal doch noch zu streifen. Was ist denn eigentlich spielbare Musik?
Ja, also wenn man ein Konzept hat, wie das ALR von Anfang an hatte, dass also Hörer Produzenten werden, dann ist natürlich klar, dass jede Sendung anders aussieht und dass die verschiedenen Interessen von diesen Produzenten und Produzentinnen ihren Ausdruck finden in diesem Programm. Ich glaube nicht, dass das eine Gattungsfrage ist. Es gibt in allen Gattungen, also in allen Genres, sagen wir mal, gibt es gute und schlechte Sachen. Das ist nicht eine Frage von der Gattung überhaupt nicht. Es gibt zum Beispiel Schweizer Volksmusik, also sagen wir mal Appenzeller Musik, wo es genaues Hören absolut belohnt und wo sehr, sehr reich ist. Nicht? Natürlich innerhalb von einem gewissen traditionellen Rahmen und so, wo man muss mitbedenken. Und das gilt für sehr viele, also für praktisch die ganze Folklore von der Welt. Und es gibt natürlich auch in Indien gibt's Kunstmusik und sogenannte E-Musik. Nicht? Also man kann das nicht so beschränken. Es ist mehr eine Frage, wie denn umgegangen wird damit. Also ob das einfach so als eine Sauce präsentiert wird, wo man die einzelnen Ingredienzien gar nicht betrachten will. Oder ob es darum geht, dass man jetzt eine bestimmte Musik da vorstellt. Und das kann man mit ganz einfachen Mitteln machen. So, dass ein Hörer, der zum Beispiel noch gar keinen Bezug hat zu so einer Musik, vielleicht plötzlich etwas beobachtet und etwas hört. Und ich glaube nicht, das ist nicht, für mich überhaupt nicht eine Gattungsfrage. Das wäre ein Missverständnis.
Also es gibt
ich meine allerdings, dass vielleicht in gewissen Sendegefäßen, wo eine Art wie eine allgemeine Zone von der allgemeinen Hörerschaft sind, dass man dort vielleicht ein bisschen andere Überlegungen muss zusätzlich noch einbringen. Also sei es, dass man jetzt sagt, dass es sich ein bisschen abwechseln sollte, dass also man nicht das Gefühl hat, es gibt da nur so einen Musikgeschmack oder so. Oder dass man sagt, das ist vielleicht da gar nicht der Ort, um irgendetwas speziell, musikalisch speziell ausufernd oder besonders zu bringen.
Was macht man denn?
Ja, ich sehe wirklich nicht, warum muss man denn Musik bringen? In so einer Sendung wie hier ist natürlich sinnvoll, dass man ein Stück vorspielt und vielleicht ein bisschen näher wieder zurückzuholen an die Musik. Aber
ja, eben, du kennst also die Alternative, im Prinzip wertvolle Musik, aus welchem Genre jetzt auch immer, aber wertvolle Musik vorzustellen, das heisst, seinen Rahmen zu betten, hoffentlich nicht nur, indem man einfach immer sagt, wer jetzt da mit wem wann gespielt hat, weil das wird ja auch langweilig, aber sie also versuchen, näher zu bringen. So kann man es ja vielleicht sagen, den Leuten, die zuhören. Und wenn man das nicht hat, den Anspruch, dann spielt man keine Musik. Vielleicht kommen wir da auf die Frage, eben Unterhaltungsmusik. Was heisst das und gibt es das? Und wäre das nicht Musik, die eben diesen Rahmen dann nicht hat? Also ja, zum Beispiel, halt eben Musik, die wo, ja, wo in die Beine geht, wo man einfach findet, ah, schön, und man sich eigentlich wirklich nicht darum kümmert, wer jetzt da wie und warum und was das soll, sondern man nimmt das, was man eben drin hört. Und das ist ja auch ein Verhalten vom Zuhören, dass man eben selber sich Sachen drin findet, wo A, nicht einmal reingesetzt worden sind ursprünglich mal, sondern weil sie einfach aus dem Kontext rauskommen. Also eben, ich kann einen italienischen Schlager unter Umständen mit ganz warmem Herz wieder hören, weil ich den halt mal irgendwo an einem schönen Ort gehört habe, zu einem Radio ausgewacken. Und jetzt kommt mir das wieder sehr, sehr warm eben rein, wenn ich den wieder höre. Oder ich kann an ein Fest kommen und mich sehr freuen über die schöne Stimmung, die auch mit Hilfe von dieser Musik produziert wird, wo Tanzmusik ist oder so irgendetwas, also absoluter Unterhaltungscharakter hat, so wie die Leute, die früher das EBD gespielt haben und wo das Auftragsverhältnis klar war. Und jetzt durch die Unabhängigkeit von den Leuten, die das produzieren, zu denen, die es konsumieren, und sie konsumieren es dann wirklich, die gibt einfach die Gewährleistung nicht mehr, dass es jetzt das wirklich die übereinstimmende Ebene ist. Ja. Aber für mich gibt es Unterhaltungsmusik und somit gibt es auch die Möglichkeit, Unterhaltungsmusik am Radio doch zu produzieren, also zu reproduzieren.
Ja, sicher. Ja.
Aber also für mich ist denn Unterhaltungsmusik heisst nicht, dass das kein bewusster Umgang damit ist. Also wenn du jetzt den Schlager ansprichst, der italienische Schlager, der dir irgendwie ans Herz geht, oder? Dann nachher finde ich das eben schon sehr wichtig, dass du dir darüber klar wirst, warum er dir ans Herz geht, oder? Also, dass die Ebene in dem Sinn auch vermittelt wird. Also, ich finde nicht, dass es dann nicht spielen kann, aber dass du irgendwie für dich zumindest überlegst, warum spielst du jetzt das, oder warum geht er das eigentlich ans Herz, oder? Ach, das weil das, weil ja. das also ein Umgang ist, weil die Musik läuft ja eigentlich, also die nimmst du ja sehr unbewusst auf, oder das geht eben so direkt in die Beine oder ins Herz, das Gefühl, oder wenn man dem sagen will. Und mit dem wird ja auch geschaffen, da wird dir ja auch etwas untergeschoben, oder? Dass du genau so reagierst drauf. Und das, also ich finde das eigentlich noch spannend, dann herauszufinden, warum du eigentlich auf so Schnulzen stehst, oder? Dass du dir das auch klar bist.
Also als persönlicher Prozess finde ich das auch richtig, dass man sich zumindest das mal überlegt. Aber wenn es dann auch darum geht, das zu vermitteln, dann habe ich Schwierigkeiten. Wenn zum Beispiel meine einzige Motivation, ein Stück zu spielen, das ist, ich finde es schön, aber ich könnte es nicht weiter ausdeutschen, was das eben heisst. Darf ich es jetzt nicht spielen? Oder kann ich einfach sagen, ja, liebe Leute, ich finde das Stück einfach schön, oder? Und darum spiele ich es jetzt so vor.
Ja, ich frage mich, ob die Diskussion nicht jetzt irgendwie sich ein bisschen reduzieren darauf, inwiefern soll das ALR Unterhaltungsmusik senden oder nicht. Also, und da würde ich sagen, natürlich soll es Unterhaltungsmusik senden. Das ist ja überhaupt nicht das Problem. Das Problem wäre dann höchstens, dass man vielleicht erwarten würde, dass im Laufe der Zeit vielleicht die Unterhaltungsmusik ein einen anderen Ton hat doch als an einem anderen Sender. Und das, glaube ich, ist sogar jetzt auch... Ich habe nicht so viel statistische Erfahrung jetzt mit dem LoRa-Programm, aber ich glaube, es ist schon ein anderer Ton, nicht? Das kann man sicher nicht bestreiten. Aber ich glaube, es geht nicht so sehr um das. Also natürlich, wenn man sagt, wir senden jetzt Tanzmusik zum Beispiel, um ein bisschen altväterisch zu reden, oder Musik zum Träumen, hat mal eine Sendung geheissen, so vom Südwestfunk, also die Nacht, glaube ich, am 11 oder so. Nicht? Also irgendeine so einfach eine bestimmte Gattung, die in einem sehr engen Sektor, also spektral gesehen, nicht, bleibt. Das kann eine Funktion sein. Nur stelle ich mich dann vor, ja, ist denn das jetzt die Aufgabe von einem alternativen Sender? Arbeitsstunden, Studio, Zeit einzusetzen, um das Bedürfnis, das ich das Gefühl habe, das ist weitgehend ein Partikularbedürfnis, wo man heute kann mit eigenen Mitteln befriedigen kann. Also Platten und Musikkassetten, nicht? Digitalschalen, CD-Platten und Tonbänder und Walkman und dann natürlich mit den anderen Stationen, die es ja auch gibt, befriedigen. Und wo man sich dann, ich mich natürlich dann schon frage, also was ist das für eine Ökonomie, nicht? Dass man jetzt sagt, also wir müssen halt auch noch da etwas anzubieten haben. Und was heisst das denn eigentlich also wiederum für die Hörer, die man im Auge oder im Gesichtsfeld hat, dass man ihnen das muss anbieten und dass man nicht kann warten, dass sie das selber irgendwie können lösen, das Problem, dass jetzt das zum Beispiel am LoRa nicht gebracht wird.
Ja, das ist jetzt aber, das ist natürlich ein weites Feld. Also Hörer und Hörerinnen werden bei uns zu Leuten, die Radio machen. Und die Leute transportieren Ansprüche da rein. Und es wird ja nicht das LoRa sagt jetzt, wem welche Bedürfnisse zugeordnet werden. Sondern die Bedürfnisse kommen ja auf uns zu und werden artikuliert, beziehungsweise sie werden dann auch durchgeführt. Oder der Versuch wird gemacht, sie durchzuführen. Und das ist ja eine zentrale programmatische Ausrichtung vom LoRa, dass man sagt, die Leute kommen eben, die uns hören, machen bei uns eben dann Sendung. Und da werden wir damit konfrontiert, dass die Leute Sendungen machen, wo ich dann sage, ja, das ist Radio 24 tatsächlich. Und jetzt kann ich höchstens versuchen, mit diesen Leuten zu reden und es denen klar zu machen, damit sie es nicht einfach so machen, wie sie das Gefühl haben, wir müssen das so machen, weil Radio so gemacht werde. Das ist dagegen kann man ja etwas machen.
Das ist genau meine Position, höchstens. Ja. Da bin ich schon einverstanden.
Ja, das trifft auch durchaus virulente Probleme natürlich. Also vom LoRa, auch von diesen wunderschönen Konzeptgedanken, die sich da niedergeschlagen haben, was du vorhin zitiert hast, wie das eben ist mit dem Hörer und Hörerinnen, Radio und so weiter, auf was man sich da alles einlässt. Das bringt sehr viele Probleme mit, dass natürlich so ein Artikel, den du jetzt schreibst, wo ich durchaus akzeptiere, dass aus deiner Optik herkommt und es mich interessiert, was kann ich daraus ziehen, was kann ich in Sendungen einfliessen lassen, die ich mache, was würde sich allenfalls daraus ziehen lassen für das LoRa, dass das dann sehr auf enge Grenzen stoßt aufgrund von der Ausgangslage vom LoRa, wo sehr problematisch ist, weil wir ja nicht wie ein Radio 24 programmatisch bestimmt, was in welcher Art kommt. Und insofern ist natürlich das LoRa, wenn man das untersucht, den Gebrauch von Musik, nicht sehr aussagekräftig. Man kann einfach sagen, es kommt, aber es ist ja nicht eine programmatische Richtung dahinter, bei allem. Bei anderen dann wieder schon, oder?
Also wenn ich jetzt irgendwie, du hast jetzt das angesprochen, was du daraus ziehst, oder? Aus dem Artikel. Und wenn ich das, also was ich für mich jetzt eigentlich das Wichtige war daran, ist schon das, also wo du sagst, es ist ein Umgang, also die Leute, die im Studio sind und dann Platten auflegen, die hören auch gar nicht zu. Also sie überlegen sich eigentlich gar nichts, weil sonst würde ich vielleicht noch merken, dass das jetzt irgendwie nicht so passt oder dass das irgendwie ein falscher Umgang ist. Und von dort her kannst du natürlich schon sagen, also wir haben zwar keinen programmatischen Umgang, oder? Aber wir haben den Anspruch eigentlich an unser Radio, dass wir sehr bewusst und sehr kritisch mit Inhalt umgehen. Und wir machen das einfach nicht mit der Musik, oder? Also das könntest du eigentlich schon formulieren als etwas, das offensichtlich einfach in Bezug auf die Musik nicht läuft, oder?
Ja, in Bezug auf den Wortbereich läuft das natürlich auch nicht durchgehend. Also, natürlich, ich habe mir überlegt, für eine Musiksendung, wie zum Beispiel eine Morgensendung oder auch mal eine Nachtsendung zu machen, die Diskrepanz von dem oder der, der die Sendung produziert, am Mischpult jetzt. Und die Ebene der Platte, die da spielt, wo eine ganz andere Atmosphäre unter Umständen ist, eine ganz andere Welt. Und denen, die zuhören, wo wiederum eine ganz andere Welt ist. Also das in Einklang irgendwie zu bringen, also dass das eine Verbindung hat, das wäre zum Beispiel jetzt zu machen als Idee, dass man zum Beispiel sagt, man macht 3 Stunden so eine Sendung mit viel Musik und Moderation, dass man sagt, man lässt zum Beispiel grundsätzlich immer das Mikrofon offen und stellt mal wenigstens eine Ebene her, dass wirklich noch klar ist, immer, dass Leute da sind, die eine Platte auflegen und die laufen lassen, die auch gezwungen sind zum Zuhören. Die Musik hat ja eine doppelte Funktion. Sie kann einerseits ein Thema emotional stützen oder es kann etwas ausführen in einem Stück. Gleichzeitig ist es oft noch so, dass es auch die Möglichkeit bietet für uns, die am Mischpult sitzen, können sagen, oh, jetzt läuft Gott sei Dank endlich Musik, jetzt kann ich nämlich einen Schluck Wasser trinken, kann aufs WC oder vor allem die nächste Platte auflegen, raussuchen und so weiter. Und das hat ja absolut nichts mit dieser Musik zu tun, die dann läuft. Und die sogenannten professionellen Moderatoren kaschieren das auf eine sehr unangenehme meistens Art und Weise, damit das nicht durchschimmert, dass sie sich einen Dreck darum kümmern, was läuft. Das stimmt ja dann in so einem Moment. Sondern einfach ihre Platte loswerden und dann haben sie wieder Zeit für sich selber. Also die Diskrepanz, könnte man sagen, ja, wie stellt man die her, dass das verschwindet, dass eben die Leute eins zu eins wirklich arbeiten, oder? Wenn sie da sind, wirklich Sendung machen. Das wäre eine Möglichkeit, oder? Weil das ist ja auch noch ein grosser Widerspruch in sich. Überhaupt den Vorgang vom Platten auflegen und den Fader aufmachen, oder? Das stimmt eigentlich schon gar nichts mehr, oder? Inhaltlich.
Ja, ich habe eigentlich gerade, um so diesen Zusammenhang erfahrbar zu machen, habe ich ein Tonband mitgebracht, wo ich da auch in diesem Aufsatz erwähnt habe. Vielleicht könnte man da mal ein Stückchen daraus hören. Das ist jetzt wiederum auch ein Gespräch, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, wo allerdings auch Musik gemacht wird. Ein Gespräch zwischen dem Komponist Roland Moser und der Gertrud Schneider, die mal bei Radio DRS kam. Wo sie sich unterhalten, sie, also eine Pianistin, nicht, die das Stück studiert hat und jetzt eine Art kommentierte Probe macht, ein Zwiegespräch. Nicht so sehr für den Hörer eigentlich denkt, aber gerade weil sie sich so unter sich fühlen, für mein Gefühl eben eine sehr intensive Realsituation. Wo man vielleicht auch kann merken, wie dann da ganz plötzlich eine ganz andere Zeitstruktur entsteht, wenn plötzlich so eine 1-zu-1-Situation entsteht. Und das ist zwar ein Gespräch, notabene, das schon ist redigiert wurde, aber wo doch der Charakter weitgehend behalten hat. Vielleicht hören wir da mal ein Stück davon.
Im Kaffee ein bisschen Bauch hineingelassen. Natürlich hat uns der Herr Bohren ein bisschen geholfen mit seiner Technik. Sonst hätte man das nicht alles hören können.
Ja, also vielleicht müssen wir es probieren, mal schön zu erklären, das geht.
Also gut, jetzt spiele ich Ton. Nein, das ist nicht so. Jetzt drücke ich die Taste so, dass es einen Ton gibt.
Das ist natürlich nicht nur ein E-Ton. Da gibt es ganz viele Töne oben dran.
Ah, die meinen die Obertöne?
Ja. Hört man zum Beispiel den Ton noch eins, man hört den auch noch drin. Spielt ihn mal.
So, dass man den hört?
Ja, aber den hört man von selber, spielt den Tiefton.
Ja.
Ohne, dass man die Tasten gedrückt hat. Jetzt könnt ihr die Taste mal stumm drücken und spielt den Unterton ganz kurz. Jetzt hat sich einfach der Oberton von der unteren Taste hier überdreht auf die offene Seite, die keinen Dämpfer mehr hat. Und das ist eigentlich das ganze Prinzip von diesem Stück. Dass sich die Obertöne übertragen durch Resonanz auf andere Seiten.
Also für mich ist das jetzt ein mögliches Beispiel. Es gibt natürlich hunderterlei andere Möglichkeiten, aber ein Beispiel für was ich würde sagen, eine typisch radiophonische Form. Nicht etwas, wo man, das könnte man sich nicht mit einem Publikum vorstellen, so ein Gespräch, so ein intimes Gespräch. Es richtet sich ausgesprochen an einen Hörer, der sich eine gewisse Zeit hersetzt, nicht, und mitverfolgt, auch ein bisschen langwierig und mit vielleicht auch Zufälligkeiten, die so ein Gespräch haben. Und eben etwas, wo nun das Radio etwas ganz Spezielles kann bieten und wo eben, was jetzt in unserem Zusammenhang vielleicht das Wichtigste ist, für mich eine bestimmte Haltung erzeugt, wo man also sofort davon aufpassen. Nicht immer im Sinn, wie man mit der Schule aufpasst, aber weil man plötzlich Sachen sofort davon beobachten und hören, die man vielleicht sonst gar nicht wahrgenommen hätte.
Also ohne jetzt da allzu fein oder spitzfindig zu kritisieren, aber es dunkelt mich auch ein sehr einfaches Beispiel, weil es deine Ansprüche in Bezug auf Vermittlung von einer Realität auf ganz simple Art erfüllt. Man hängt nämlich einfach ein Mikrofon in einen Raum über zwei Leute und ein Klavier. Und dann kannst du natürlich ein direktes Abbild von der Realität machen. Jetzt aber natürlich einiges schwieriger ist es dann eben bei gestalteten Sendungen, Wortsendungen beispielsweise.
Das ist klar. Aber was machen wir hier jetzt zum Beispiel? Wir denken ein bisschen an das Publikum, an die Hörer. Nicht? Und überlegen uns, ja, man sollte vielleicht einmal ein Beispiel bringen. Aber wir schöpfen ja aus unserer eigenen Erfahrung. Schöpfen. Und wenn wir ein Beispiel bringen, dann ist klar, für jeden, der da zulässt, ist klar, dass, da, dass das einen Bezug hat. Nicht? Zu meiner Musikwelt. Und ein anderer würde ein anderes Beispiel bringen.
Ich möchte mal den Aspekt wechseln, weil bei dem Beispiel, das du jetzt gebracht hast, ist natürlich ist eben die Musik im Zentrum. Es geht um die Musik und es ist ein Gespräch über das Stück, über seine Finesse und so weiter. Es geht um die Musik. Jetzt, wir haben ja gesagt, am Anfang das Thema auch soll sein, Musik in Wortsendungen rein. Und jetzt, nachdem wir den Aspekt vom Pausenzeichen ein bisschen besprochen haben, oder also von der simple vom einen Beitrag zum anderen kommen und in der Zwischenzeit eine Musik zu setzen, würde ich gerne darauf zu reden kommen, wie das ist, die Musik gestalterisch einzusetzen in Wortsendungen, sehr gezielt, wo man sich sagt, ich brauche, von meinem Verständnis her, ich brauche jetzt Musik, weil ich möchte eine emotionale Aussage verstärken. Das, glaube ich, macht die Musik, wenn man sie in einer Wortsendung einsetzt, oder das kann sie, wenn sie gut gewählt ist. Und ich versuche also dort dann Musik reinzunehmen. Ich interessiere mich dort nicht, von wem sie ist, für was sie geschrieben ist, für gar nichts. Ich interessiere mich nur darum, ich höre sie und finde, jawohl, sie entspricht emotional dem Gehalt, wo mein Wortbeitrag jetzt haben soll. Und ich würde gerne darüber noch ein bisschen reden. Also, wie man kann, was man nicht kann. Wenn das noch versuchen würde.
Ist das aber nicht das, was ich meine, wenn ich sage, eine montierte Sendung, wo man im Grunde, so wie man vielleicht manchmal das Gefühl hat, man kann etwas in einem Aufsatz oder also in einem Artikel nicht man kann etwas nicht so präzise sagen wie der, wo man irgendein Autor, wo man zitiert, nicht? Dann nimmt man ein Zitat. Und gibt natürlich unter Umständen seinem eigenen bedürftigen Text eine Kraft, die er vielleicht sonst nicht hätte. Das ist klar, aber das ist absolut legitim und ist ausgewiesen und ist eine klare Situation. Das finde ich unproblematisch. Wenn du sozusagen eine Art einen emotionalen Akzent reinsetzt in einen verbalen Text mit einer Musik, und das, also da würde ich allerdings sagen, Sinn macht. Das muss natürlich irgendwie schon einen Sinnzusammenhang geben, das ist dann schon absolut nötig. Dann nachher sehe ich, also hätte ich zum Beispiel als Komponist kaum Bedenken, wenn ich mir jetzt das so vorstelle, dass die paar Takte oder was es dann ist, vielleicht jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen aufgeführt worden sind, oder? Da sehe ich eigentlich nicht so sehr das Problem.
Ich finde, weil mich hat das Beispiel bereitgelegt, wo man vielleicht könnte einspielen, dann reden wir vom Gleichen. Mhm.
Im Weiteren wurden an der Pressekonferenz einzelne Abschnitte aus dem Buch vorgestellt. Sie seien am Rand, vermutlich von der Täterin selbst, mit einem roten Stift gekennzeichnet worden.
Sie hatten ein Landhaus. Ein Haus auf dem Land ist nicht dasselbe wie ein Landhaus. Dies war ein Landhaus. Es gab doppelten Besuch. Nicht jung, beides Frauen. Was geschah, sah keiner. Aber jeder wusste es. Das heißt, jede außer den beiden Besucherinnen wusste es. Sie sahen nur das Ergebnis. Das heißt, sie waren sich nur eines Ergebnisses bewusst. Warum sollte Blut auf dem Esszimmerboden irgendeinen gegen Automobile und Telefone und Schreibtische aufbringen? Warum? Dies ist, was geschah. Es waren Hunde im Haus, aber sie machten keine Umstände. Hören Sie gut zu. Am nächsten Morgen, beim Gang zum Schreibtisch, um einen Brief zu schreiben, wurde bemerkt, dass überall Haare und Staub verstreut waren. Das war kein Zufall. Und es wurde vermerkt. Dann ging eine Person hinauf.
Das ist eine Sendung, die wir gemacht haben über Gertrude Stein. Und ihr Buch gelesen hat jetzt dort Nicola Weisse. Das Problem ist, die Musik, ich weiss nur, wie die Platte Titel heisst. Es ist Hommage an Erik Satie. Und es sind verschiedene Stücke, verschiedene Musiker, die das gespielt haben. Ich weiss nicht mehr, was das für Musiker sind. Aber ich bin jedes Mal begeistert von dem wirkungsvollen Einsatz von dieser Musik da drin. Wo die Musik jetzt also, sie wird eingeblendet. Dann wird Text drüber gelegt. Und dann wird sie abgebrochen. Also sie wird nicht ausblendet, sie wird abgebrochen. Wo also mit der Musik einfach völlig frei umgegangen wird. Zur Gestaltung von Wort, zur Unterstützung vom Wortbeitrag.
Könntest du noch rasch sagen, was du jetzt daran so gut findest? Also was, kann man das ein bisschen umsetzen?
Ja, was mir daran so wahnsinnig gut gefällt, ist, wie die Musik auf eine Art, man könnte wirklich fast meinen, es ist dazu geschrieben worden, dass sie an dieser Stelle in dem Tempo genau so kommt, wie sie jetzt da kommt, weil sie irgendwie sich zum Text verhaltet. Das ist einfach durch das Pröbel gewesen, beim Mischen ist das entstanden. Dass die Musik sich zum Text zum Teil gegenläufig verhaltet. Also die Nicola Weisse führt einen Gedanken zu Ende, von einem absurden Text natürlich noch, also wo in sich verschoben ist, führt den Gedanken zu Ende. In dieser Zeit steigt die Musik an zu einer Phrase, wo du weißt, sie geht nachher weiter. Und dann geht es wieder und dann gehen sie gemeinsam zu Ende oder gemeinsam fangen sie an. Also es ist ein Spiel zwischen der Musik und dem Text, wo von beiden nicht beabsichtigt ist, weil sie beide gar nicht gewusst haben, was mit ihnen geschieht.
Aber das ist eben genau etwas montiert. Das ist eigentlich eine Art Komposition, oder? Man kann das so sagen. Es wird ein Text mit der Musik zusammen zu einem neuen Text komponiert. Und damit wird die Musik, was immer jetzt konkret der Ausgangspunkt ist, ob das jetzt eine Schallplatte ist, ob das ein lebender Komponist oder ein alter ist, also wo man nicht mehr könnte fragen, nicht? wird Bestandteil von einem Gesamttext und muss sich eigentlich aus dem Text, eben aus dem Sinn heraus legitimieren. Natürlich könnte man sich vorstellen, dass dann nochmal ein Komponist findet, also das ist eigentlich gar nicht das, was ich mir vorstelle bei diesem Stück, oder? Und das finde ich abwegig oder so. Das ist aber, ja, ich meine, das ist vielleicht dann auch sogar zurückzuweisen als Argument von dem Komponist. Weil vom Moment an, wo man als Komponist, als Musiker etwas der Öffentlichkeit übergeben hat, ist man nur noch bedingt der Meister davon, nicht? Das muss man schon sehen.
Aber für mich läuft das noch zu viel über den Kopf. Du hast jetzt auch, darum habe ich auch gefragt, sehr wörtlich können das erklären. Aber nochmal zu dem Problem zurück, wenn Musik nur, also nur in Anführungszeichen, Emotion transportiert oder fördert, dann stehe ich immer vor dem Problem, dass ich nicht weiss, ob die gleiche Emotion, die ich dabei habe, eben auch am anderen Ort, also in der guten Stube, ankommt.
Ja, das ist natürlich.
Im Gegensatz zu euch,
Ich versuche das und sage, ich glaube daran im Kopf, muss ich schon noch sagen. Du sagst mir natürlich, erklär das. Also versuche ich das zu erklären, warum ich ganz emotional irgendwie ein Herzklopfen kriege, wenn ich den Abschnitt höre. Weil der gefällt mir so gut. Die Musik da drin, das ist ein emotionaler Bezug, den ich dazu habe. Und zwar zudem, wenn du mir sagst, ich soll das erklären, versuche ich zu erklären, wie kommt es dazu? Oder
ja,
was bringt
aber also ich muss es einbinden in unser Problem. Der Matthias Gnauer sagt für mich, also das ist für mich seine Kernaussage, möglichst bewusst mit Musik umgehen. Aber möglichst bewusst, das ist für mich etwas, das Grenzen hat. Und zwar zum Beispiel genau dort, wo ich Emotionen dabei habe, wo ich mir eben gar nicht unbedingt möglichst bewusst kann machen kann. Du hast es jetzt machen und das kann passieren, aber wäre denn das etwas, das aus dem Radio machen rausgeht?
Überhaupt Nein, also für mich ist zum Beispiel jetzt ganz wichtig an dem, und ich bemühe mich jetzt, das irgendwie zu verbalisieren. Vielleicht ist das auch Glück, das nicht, oder ist vielleicht auch unsinnig, aber es gibt zum Beispiel in diesem Text plötzlich einen Raum oder eine Räumlichkeit, eine tiefe Dimension. Dadurch, dass eine Art Zweistimmigkeit entsteht. Und natürlich hat dann die Melodie hat einen bestimmten, auch eine bestimmte Haltung und bringt einen bestimmten Ton in den Text hinein, der nicht ganz aufgeht, der ein bisschen kontrapunktierend ist auch. Und einen Rhythmus. Nicht? Und das sind natürlich Sachen, die man nicht in dem Sinn kann, computermässig, musiktechnologisch kann untersuchen kann und sagen, ja, also da muss jetzt das und das. Das muss man hören und da muss man halt eine eigene Erlebnisfähigkeit haben. Ich glaube nicht, dass das eigentlich das Problem ist, das wir daran diskutieren. Dass man sozusagen nicht dürfte Emotionen hochkommen, ganz im Gegenteil. Also. Aber also mit dem Verfahren habe ich überhaupt kein Problem. Nicht? Ich könnte höchstens sagen, vielleicht jetzt in einem bestimmten Fall, ich finde das nicht gelungen. Nicht? Es ist abwägig oder es stört mich oder so, aber das ist grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem.
Aber es gibt natürlich einen Unterschied in dem Stellenwert, den ich jetzt der Musik zubillige, also abgesehen davon, dass sie mir jetzt sehr gut gefällt in dieser Stelle, sie ist absolut sekundär. Sie hat einen Text zu dienen, den zu unterstützen, in der Art, wie ich mir das vorstelle, ob jetzt das richtig ist oder falsch ist, darüber kann man dann diskutieren, aber der Stellenwert, den ich der Musik zubildung ist ein anderer als jetzt in dem Beispiel, das du vorhin gebracht hast, wo Musik im Zentrum ist und alles sich um die Musik gruppiert. Natürlich. Und ich glaube, das ist noch wichtig, dass das zur Geltung kommt. Und das finde ich auch gut, wenn du das sagst, dass du damit kein Problem hast. Weil man sonst bei deiner Argumentation, auch bei diesen Beispielen, die du natürlich bringst, das Gefühl hat, ja, du willst einfach nur Musik, wenn Musik, dann darf einfach gar nichts anderes mehr im Raum sein als die Musik. Und das macht es dann Leute, die zuhören oder Leute, die das lesen, auch relativ einfach, sich davon zu verabschieden und zu sagen, ja, das ist halt einfach, das geht zu weit, oder?
Ja, aber es ist natürlich in diesem Beispiel gerade auch ausgesprochen so, dass das nicht eine Musik ist, die eine distinkte Aussage macht, die also sozusagen immer hinter, wenn man das so ausdrücken will, hinter dem Gertrude Stein-Text hinführen möchte, etwas sagen, das nicht durchkommt, nicht? Das ist eine Musik, die natürlich von ihrer ganzen Art, wie sie gemacht ist, so etwas zulässt. Und in einem anderen Fall könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das Gefühl hat, ja, da merkt denn der nicht, der das zusammengebaut hat, dass dort immer etwas gesagt wird, oder? Also wenn zum Beispiel, ich weiß, es fällt mir jetzt sicher gar kein gescheites Beispiel ein, aber eine gute Musik, eine intensive Musik, die versucht sich auch irgendwie, sie meldet sich zu Wort, nicht? Und dann gibt es natürlich auch Musik, die vielleicht sehr in sich selber verharrt, also nicht nach außen dringt, also nicht redet in dem Sinn. Im Übrigen glaube ich, dass gerade das Beispiel von vorher, dass das ja eher einer Aufmerksamkeit förderlich ist. Also das heisst, es tut das Zuhören eher intensivieren, dadurch, dass es die A2-Stimmigkeit in Anführungszeichen gibt. Und ist keinesfalls jetzt auch in dieser sparsamen Art, wie es offenbar eingesetzt ist, es ist offenbar dann nicht immer Musik während der ganzen Sendung gewesen, ist es eben eine Kräftigung eigentlich und nicht eine Sauce, die einfach so ein bisschen, wie man in der Filmmusik im amerikanischen Jargon sagt, anwärmt, eine Szene anwärmt, nicht wo vielleicht im Schnitt oder beim Drehen oder von den Schauspielern her nicht so ganz gut gelungen ist und wo man das Gefühl hat, da hängt es ein bisschen durch, da muss man ein bisschen anwärmen, nicht indem man da ein paar Striche noch drunter tut. Das ist ja überhaupt nicht der Charakter von diesem Beispiel.
Und da hat die Zwischenfrage, also etwas, was ich nie verstanden habe, bei deiner Kritik, wie weit lässt sich eigentlich das voraussehen oder erahnen oder gar bestimmen, wie eine Zuhörerin oder ein Zuhörer reagiert auf eine Musik? Also mir fällt immer auf, dass du recht klare Vorstellungen offenbar hast, Matthias, wie das funktioniert. Dass du dann eben auch kannst sagen, ja, also irgendein Stück in einer Infosendung oder so, das löscht einem ja ab. Dir vielleicht, aber Frage könnte man nicht eben anders reagieren? Kann man das wirklich so vom Hörverhalten her bestimmen, sagen, das muss so und so eine Wirkung haben?